Herzlich willkommen im The Inner Player Podcast. Wir sind Sven und Julius und seit vielen Jahren beschäftigen wir uns als ehemalige Fußballprofis und Mentalcoaches mit der Frage, wie Fußballer oder Fußballerinnen ihr inneres Spiel auf und neben dem Platz gewinnen können. Mit diesem Podcast möchten wir dich inspirieren und dir die Möglichkeit geben, dich sowohl als Spieler oder Spielerin als auch als Mensch im mentalen Bereich weiterzuentwickeln und dein Mindset auf das nächste Level zu heben.
Folge 7, Julius.
Hier sind wir wieder. Hat jetzt länger gedauert, bis wir die nächste Folge aufnehmen konnten. Hatten ja letztes Mal ein paar technische Probleme. Gerade dann, als wir starten wollten, hat uns die Software nicht reingelassen irgendwie. Deshalb freue ich mich.
Ja, hat uns jetzt eine Woche gekostet, aber umso besser, dass wir heute hier sind und die Folge machen können. Ich freue mich riesig drauf. Ganz tolle Gesprächspartnerin haben wir dabei. Aber bevor wir unsere Gesprächspartnerin reinlassen, wie läuft's bei dir? Was gibt's Neues?
Genau, das wollte ich letzte Woche ja schon teilen. Ich war jetzt auf einer Fußballreise mit einer amerikanischen Mannschaft aus Miami. Ich habe ja noch eine Kooperation mit MZTA, einer Agentur für Fußballstipendien. Also mit der Agentur, mit der ich ja damals auch rüber bin. Und dann haben wir jetzt, ja, im Endeffekt machen wir neue Projekte. Wir vermitteln nicht nur Spieler nach Amerika, sondern holen auch amerikanische Mannschaften nach Deutschland. Und ja, es war echt total spannend, weil die in der Sportschule Duisburg-Weda untergebracht waren, wo ich im Gefängnisturm haben mir manche geschrieben. Also als ich die Story gepostet habe, haben viele bei Instagram reagiert und gesagt, da war ich ja auch schon, der Gefängnisturm. Also es war, gute Erinnerung. Ich war damals, glaube ich, mit der Hessenauswahl auch in Grünberg und in Kaiserau. Aber ja, war echt cool und ist ja viel Tradition auch, wenn man sieht und wenn man überlegt, wer da so schon durchgelaufen ist durch die Halle und durch den Turm. Also ja, war echt cool.
Ja, der Turm ist auf jeden Fall legendär. Ja, mit den Flugzeugtoiletten in den Zimmern. Super. Nee, aber ist echt gut. Also damals, als wir die Länderpokale dort immer hatten, wenn du da so mit unterschiedlichen Mannschaften untergebracht warst, das ist natürlich schon cool. Also du lernst dann einfach andere Spieler kennen von anderen Auswahlmannschaften, wo man heute einfach noch Kontakt hat. Also es war schon cool, auch wenn es natürlich damals schon in die Jahre gekommen war. Aber der Turm ist auf jeden Fall legendär. Ich glaube, den kennt jeder, der irgendwie mal ambitioniert Fußball gespielt hat.
Absolut, absolut. Ja. Wird jetzt auch mehr und mehr.
Was habt ihr da gemacht?
Also wir hatten eine Mannschaft hier aus Miami eben, eine U19, und wir haben denen eine Reise so organisiert. Das heißt, die waren am ersten Tag Gladbach gegen Bremen gucken. Wir waren auch Duisburg, MSV Duisburg gegen Verl gucken. Einmal 2-2, einmal 3-3. Also die haben in zwei Spielen 10 Tore gesehen. Besser konnte es eigentlich nicht laufen. Genau. Und dann noch ein bisschen Sightseeing. Die haben auch gegen U19-Bundesliga-Mannschaften gespielt, gegen Duisburg, gegen Bochum, gegen U17 von Gladbach. Haben leider jedes Spiel verloren. Also hat es wieder gezeigt, dass die deutsche Fußballausbildung der amerikanischen schon noch ein Stück weit voraus ist. Aber war für die Jungs eine gute Erfahrung einfach, auch persönlich. Und macht immer Spaß. Also für mich, also ich dachte mir, ich würde für so eine Reise auch bezahlen, weil das einfach cool ist. Und ist immer spannend, dann da so dabei zu sein. Ich bin jetzt ab Donnerstag sogar auch wieder unterwegs mit einer U16-Frauenmannschaft. Also auch wieder cool. Die Mädels, vielleicht können wir da gleich auch nochmal drauf eingehen mit unserer Gesprächspartnerin. Die Mädels in Amerika sind den Deutschen oft voraus, stellen wir fest, wenn wir Mädelsmannschaften hier haben, weil wir die vom Niveau her schon sehr, sehr hoch einschätzen dort. Also der amerikanische Frauenfußball ist echt gut. Also bin ich auch gespannt, wie die sich schlagen. Die spielen auch gegen Köln, gegen Frankfurt. Bin ich auch mal gespannt.
Cool. Ja. Cool. Ja, mega. Sehr geil. Also ist ja schon mal ein bisschen Werbung für den deutschen Fußball gemacht worden jetzt. Aber es ist schon spannend, einfach die unterschiedlichen Konzepte auch mal gegenüberzustellen und dass die Jungs aus Amerika das auch mal sehen, wie hier Fußball gespielt wird, wie hier so die Infrastrukturen sind und so weiter. Schon cool, schon spannend. Ich glaube, für die Jungs auch. Ich meine, ich weiß nicht, wie die sich in Amerika mit dem deutschen Fußball auseinandersetzen.
Meistens sehr begrenzt. Also klar, die gucken, glaube ich, schon mehr und mehr auch internationalen Fußball. Ich glaube aber, die Ausbildung an sich ist noch eine andere. Und man merkt schon, wenn die hier rüberkommen, taktisch sind die noch nicht so geschult wie, gut, jetzt eine U19-Bundesliga-Mannschaft ist natürlich auch Top-Niveau. Aber das ist schon ein Unterschied noch da, muss man sagen. Aber das kommt. Also selbst in meinen 3 Jahren, wo ich dort war, habe ich gespürt, dass sich der Fußball dort entwickelt. Also mehr, populärer wird, mehr Aufmerksamkeit bekommt, generell auch in den Medien. Und deshalb glaube ich, ja, dass da in der Zukunft auch noch einiges sich tut. Football kommt eher nach Deutschland, also American Football, und Fußball nach Amerika. Es tauscht gerade so ein bisschen. Deshalb bin ich gespannt, was in den nächsten Jahren noch so passiert dort drüben. Auch mit der WM.
Und cool. Alles. Du bist sehr viel unterwegs jetzt.
Ja, sehr viel. Ja. Also
ja. Schön. Wo geht ihr da mit den Mädels jetzt hin?
Da sind wir in Oberhausen. Haben natürlich auch Bundesligaspiel. Hab hier die Tickets liegen. Leverkusen gegen Frankfurt, auch ein geiles Spiel. Freue ich mich, dass die das Spiel sehen können. Und genau, dann so ein paar Sightseeing-Trips nach Köln, zum Kölner Dom. Versuchen denen so eine gute Zeit aus Fußball und auch privaten oder persönlichen Momenten zu geben.
Schön, ja. Cool.
Genau.
Und das läuft alles über die Agentur, bei der du
bist, oder? Genau, alles über MZTA. Ist nochmal so ein neuer Bereich quasi, den die Agentur aufgemacht hat, mit dem anderen Fokus dann. Hatten auch schon mal College-Mannschaften, spannend. Dann sollen demnächst auch mal kommen, oder eine MLS Academy von Minnesota United. Also es ist schon interessant, was für Spieler dann auch manchmal kommen, auch mit Eltern, mit Trainern. Ist immer wieder ein guter Austausch und eine gute Lernerfahrung auch für uns, weil wir natürlich auch viel von denen dann lernen können.
Spannend. Cool.
Genau.
Richtig cool, was ihr da macht.
Ich freue mich auch. Und natürlich aber auch heute auf dieses Gespräch. Vielleicht erfahren wir auch ein bisschen mehr heute über den deutschen Frauenfußball, was sich da so entwickelt. Vielleicht starten wir gleich rein.
Ja, davon gehe ich aus, dass wir da heute ein bisschen mehr erfahren. Wir hatten ja schon Tabea da, die ja auch schon viel so über die Zukunft des Frauenfußballs gesagt hat. Und ich glaube, dass wir heute nochmal eine ganz andere Richtung kennenlernen, weil wir heute eine absolute Fußballfachfrau da haben, eine Trainerin aktuell. Aktuell Trainerin der U16-Mädels-Nationalmannschaft und unzählige Male schon Europameisterin als Co-Trainerin, aber auch als Trainerin geworden. Hält Vorträge über ihre Arbeit als Trainerin, aber auch über die Wichtigkeit der mentalen Komponente im Fußball und ist auch TV-Expertin, zum Beispiel beim ZDF. Ich freue mich, dass du heute da bist. Friederike Fritzi Gromp ist heute bei uns und wird ein paar Minuten oder einige Minuten mit uns teilen und über ihre Arbeit erzählen. Und freue mich mega, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank, Sven. Ja, danke für die schönen Worte. Ich freue mich auch sehr, bei euch sein zu dürfen. Ja,
herzlich willkommen. Cool.
Dann starten wir doch einfach direkt rein. Was hat dich denn zu der Person gemacht, die du heute bist? Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen einführen, so ein paar Meilensteine sagen. Vielleicht auch Personen, die dich geprägt haben auf dem Weg, dass du heute da bist, wo du bist.
Ja, versuche ich voll gerne. Also ist ja immer so ein eigener Weg, den jeder für sich irgendwie einschlägt und manche Dinge sind ein bisschen bewusster, manche sind eher Zufälle. Und ja, bei mir war es eigentlich so, dass ich von klein auf völlig fußballverrückt war, also schon immer gewesen bin und eigentlich auch gar keiner so genau weiß, warum das so ist in meiner Familie, weil ich da die Einzige bin. Aber das war eben schon immer so meine Passion, schon bevor ich laufen konnte, glaube ich, musste irgendwie immer ein Ball bei mir sein, erzählen meine Mama zumindest immer. Und ja, dann habe ich früh den Einstieg im Fußball gewählt, habe immer mit den Jungs gespielt und habe aber auch parallel immer ganz gern schon irgendwie Verantwortung übernommen. Ich war immer schon gern Klassensprecher und lauter solche Ämter habe ich gerne auch begleitet. Da habe ich erst irgendwie vor ein paar Jahren realisiert, dass ich wirklich 13 Schuljahre immer Klassensprecher war oder Klassensprecherin. Und also das war auch irgendwie alles so kein Zufall, dass ich da gerne auch immer vorne weggegangen bin. Und diese Kombi hat irgendwie dazu geführt, dass ich dann nach einer schweren Verletzung im Alter von 18, 19 den Switch ins Traineramt so gefunden habe, mit Unterstützung vom Bayerischen Fußballverband damals, die mir ein FSJ nach meinem Abitur angeboten haben. Ich bin dafür damals von Würzburg, wo ich ursprünglich her bin und auch groß geworden bin, mein Abitur gemacht habe, nach München gezogen. Wollte da eigentlich nur ein Jahr bleiben, das FSJ eben machen, freiwilliges soziales Jahr im Sport, war damals schon möglich. Und das habe ich eben beim BFV gemacht, beim Verband in München. Hab dann ganz viele Einblicke bekommen ins Trainerdasein, habe ganz viel so Grassroots eigentlich gemacht, war viel so an der Basis auch, habe viel so Feriencamps gemacht, viel DFB-Mobil und dann aber halt eben auch die Lizenzen und durfte ganz vielen Trainern über die Schulter schauen. Das ist ja doch, sind ja viele Trainer dann, die da in der Sportschule gearbeitet haben, auch im männlichen Bereich durfte ich mit reinschauen. Und so hat sich das ergeben, dass ich dann von der Spielerin zur Trainerin irgendwie, wo es mich entwickelt habe, war auch so ein Prozess von 2-3 Jahren. Ich habe natürlich schon noch versucht, nach der Verletzung wieder ranzukommen, habe aber auch parallel Sportwissenschaften studiert und da auch relativ viel Praxisprüfungen machen müssen dürfen. Hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen geändert. Die Bachelor-Leute haben da wenig Praxis, wofür ich sie nicht beneide. Wir haben ganz, ganz viel Praxis gemacht, ähnlich wie die Lehrhändler. Und da waren schon ein paar kritische Sachen dabei, die ich mit meinem Fuß dann nicht mehr so gut konnte, sodass man dann auch ein bisschen vernünftiger wurde und auch abgewägt hat, so für was entscheidest du dich, ne? Was passt auch zu deinem Studium, was passt zu deinem Weg und was ist es auch wert, vielleicht das Studium auch zu riskieren, sodass ich immer mehr dann an der Linie stand und immer weniger am Platz und passend dazu dann die Lizenzen gemacht habe. Ja, und natürlich ganz viel prägende Personen auf dem Weg dorthin auch miterleben durfte. Das waren Trainer, das war ein Cheftrainer im BFV, der mich gefördert hat, aber das waren auch Kollegen und es waren dann vor allem auch Vorbilder wie Pia Sundhage, die ich kennenlernen durfte, Hope Powell von England, damals die Nationaltrainerin. Das waren so Begegnungen, klar, Sylvia Knight habe ich dann auch persönlich kennenlernen dürfen, die mir gezeigt haben, es gibt einen Weg als Frau im Fußball, weil das war lange nicht so ganz klar, ob das überhaupt möglich ist. Und ich war ganz häufig immer so diese Erste, die Jungs trainieren durfte, die Erste, die dann auch Auswahlmannschaften als Frau auch trainieren durfte, die Erste, die Trainerausbildung machen durfte und habe so ein bisschen nach Vorbildern gesucht und es gab nicht so viele und deswegen waren die wenigen, die es gab, umso einprägsamer, vor allem Pia Sundhage eigentlich in Person, auch was ihren Führungsstil betrifft und ja, so hat sich das dann alles entwickelt. Ich habe dann Fußballlehrer machen dürfen, 2010, also schon vor über 13 Jahren. Habe parallel mein Diplom dann fertig gemacht, habe Diplomarbeit abgeben können endlich und ja, bin seitdem hauptamtlich im Fußball drin und gefühlt auch nicht mehr wegzudenken, irgendwie irgendwas ohne Fußball zu machen.
Mega. Das heißt, du hast ja gerade gesagt, es gab noch nicht so viele Vorbilder damals. Das heißt, du hast eigentlich so ein bisschen auch den Weg geebnet für andere Frauen, die jetzt auch den Weg in den Fußball oder den Weg als Trainerin einschlagen, so ein bisschen, oder?
Ja, ich hoffe auf jeden Fall oder ja, bin mir eigentlich sicher, dass es so ist. Es ist schon ganz, ganz viel Pionierarbeit gewesen von meinen Vorgängerinnen auch noch, aber irgendwie auch von mir persönlich noch, also weil ich schon auch noch viele Mauern gefühlt durchbrochen habe und schon auch noch viele Positionen bekommen habe, wo es immer hieß, du bist die Erste und das gab es noch nie und das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Ich habe manchmal gefragt, ob das Zufall ist, dass ich jetzt da schon wieder die Erste bin, aber vermutlich ist es kein Zufall und am Ende ist es schon Pionierarbeit, auch heute noch irgendwo, weil ich jetzt auch beim DFB eigentlich wieder so die Erste war, die da eine Vollzeitstelle bekommen hat, ohne dass sie irgendwelche A-Länder-Spiele vorweisen konnte. Also die Entwicklung, die es da bei den Männern gab, dass eben diese Ex-Nationalspieler ganz hoch angesehen waren, ist bei uns im Frauenbereich eben auch noch der Fall und öffnet sich jetzt so langsam erst für Nicht-Nationalspielerinnen, dass sie eben auch ihren Weg gehen können und deswegen, klar, ich merke jetzt und sehe auch, dass es viele Mädels gibt, die ich selber irgendwie auch trainieren durfte, die ich selber auch begleiten durfte, die einen ähnlichen Weg einschlagen, die auch ihre Erfahrungen sammeln, die durch Türen durchgehen können, die wir ihnen schon ein bisschen geöffnet haben oder auch ich persönlich ein bisschen und das freut mich natürlich immer ganz enorm und ich bin da die Kategorie Frau, die da gerne mit anderen auch hochhebt und die auch gerne, also die daran Freude hat, wenn es andere dann auch ein bisschen leichter haben als man persönlich und nicht sagt, hey, ich musste da durch 10, 15 Jahre, das sollte ich jetzt auch mal mindestens genauso lang machen. Im Gegenteil, ich freue mich für jede, die da schneller reinkommt und betone eigentlich auch immer ganz gern, dass ich gerne auch gute Trainerinnen an meiner Seite auch habe und niemand so lange warten soll wie ich und auch es auch durchaus viel schneller gehen darf, dass man auch U17-Nationaltrainerin wird zum Beispiel. Sehr cool.
Hat dich das damals schon motiviert, diese Pionierarbeit zu leisten? Also hast du das damals auch tatsächlich positiv für dich wahrgenommen und hat dich das auch weiter angetrieben?
Ja, also es ist schon so, dass man das ja irgendwie auch dann ein Stück weit bewusst macht und es ist ja auch nicht alles schlecht daran. Also man muss ja auch sagen, man bekommt ja viel Lob und viel Anerkennung. Also bestes Beispiel war jetzt diese Trainerausbildung, die ich dann auch hauptberuflich machen durfte, als ich dann den Fußballlehrer eben hatte, durfte ich die untersten 2 Lizenzstufen ausbilden in der Sportschule, also die C- und die B-Lizenz eben. Und das muss man sich so vorstellen, da sind 30 Männer in einem Kurs oder 25 und du kommst zur Tür rein und die schauen dich an, wenn es ja, gerade am Anfang in den ersten 1-2 Jahren. Und da waren wirklich Fragen dabei, ob ich jetzt im falschen Raum bin oder ob sie im falschen Raum sind, so, und wirklich ganz große Augen. Und dann wirst du natürlich erstmal super kritisch beäugt und umso mehr wirst du dann aber gelobt, wenn du zeigst, dass du irgendwie zurecht da stehst und dass du weißt, wovon du sprichst, dass du halt auch die Ausbildung dafür gemacht hast und dass es irgendwie auch Sinn macht, dass man da auch ausbilden darf dann. Deswegen ist es gar nicht nur schlecht gewesen, aber man muss schon sagen, es kostet schon viel Energie und viel Kraft und manchmal habe ich mich schon gefragt, ja, will ich das noch länger, weil es halt schon auch ein Arbeiten ist, wo du wenig Zeit für andere Dinge hast, weil du gerade so in den Anfangsjahren, du darfst wenig Angriffsfläche bieten und du musst, gefühlt bist du schon der bessere Mann sein, das muss man schon so sagen, ja? Also auch wenn es viele männliche Neider gab, die gesagt haben, du bist doch nur da, weil du eine Frau bist, ich meine, die hast du natürlich auch, aber faktisch kannst du schon vorweisen, dass du genau die gleichen Zulassungsvoraussetzungen erfüllt hast, wie die Männer, um in diesen Fußballlehrerkurs zu kommen. Also ich war auch bei der Eignungsprüfung, wo damals, glaube ich, 80, 90 Männer da waren und eben 2, 3, 4 Frauen, glaube ich. Und dann musstest du auch die Lehrproben für die Eignungsprüfung mit den eigenen Konkurrenten machen, was schon kritisch war, weil dann schon einige nicht so bemüht waren, weil sie eben wussten, hey, wenn das jetzt gut läuft bei ihr oder beim anderen, dann heißt es vielleicht, das ist ein Platz weniger für mich. Das war schon so ein bisschen Hauen und Stechen. Und da hat man sich auch ganz normal durchgesetzt, ob man unabhängig vom Geschlecht, würde ich jetzt behaupten, weil am Ende kamen dann 2 Frauen rein, eben Verena Hagedorn damals und ich und 25 Männer, glaube ich, waren es. Und andere Frauen, die sich beworben haben, kamen eben auch nicht rein. Also es war nicht so, dass wir irgendwie einen Freifahrtschein hatten. Mhm. Ich würde eher sagen, im Gegenteil, aber das ist, ja, wird natürlich auch unterschiedlich wahrgenommen, aber rein faktisch kann man es ja so vorweisen. Also du musst da schon deinen Weg ganz normal gehen, ja. und dich da beweisen und ich würde sagen, schon auch ein bisschen mehr als ein Mann.
Ganz kurz dazu auch noch eine Frage. Du hast jetzt auch eben so von Mauern gesprochen und ich glaube, vor ein paar Jahren war das ja nochmal extremer. Wie nimmst du so die Entwicklung wahr? Welche von diesen Mauern oder von diesem Gegenwind, den du gespürt hast, ist der heute noch da oder hat sich daran schon was geändert?
Also hat sich schon unheimlich viel geändert in den letzten 10, 15 Jahren, würde ich sagen, und auch vor allem in den letzten 5 Jahren zum Positiven. Ja, dass man einfach als Frau schon nochmal deutlich mehr Optionen, mehr Perspektive und auch ja, Möglichkeiten hat, wo man reinkommen kann als Frau. Es ist, also speziell jetzt eben im Fußball, das war jetzt vor 10 Jahren für mich persönlich noch ganz anders. Also da war klar, es gibt diese Verbandstrainerstelle, aber es gibt jetzt keine Möglichkeit, im männlichen bezahlten Fußball irgendwo reinzukommen. Die ist heute schon auch immer noch sehr überschaubar, aber es öffnet sich so langsam, was man ja, so mitbekommt. Es gibt Frauen, die im bezahlten Juniorenbereich, sagen wir mal, und teilweise eben dann auch im Seniorenbereich Fuß fassen können. Es sind noch viel zu wenige, es dürften noch deutlich mehr sein. Aber es gibt eben diese Perspektiven. Und ich habe viele ehemalige Spielerinnen, die auch da so ein bisschen reinschnuppern und da tut sich was. Ja, die werden angerufen von Bundesliga-NLZs, die da was aufbauen wollen. Die haben Optionen im Verband, aber auch beim DFB und eben auch in der Liga, auch jetzt im Frauenfußball, was ja auch vor 5 Jahren auch noch eher schwierig war. Und auch Stand jetzt mit den 2 Frauen, die es in der Bundesliga gibt, ist es immer noch völlig unterrepräsentiert. Aber es gibt zumindest die Perspektive. Und vor allem jetzt auch im Ausland tut sich ja auch so viel. Also es wird schon zunehmend attraktiver. Und das ist das A und O, dass ich junge Frauen auch dafür entscheiden, diesen Weg einzuschlagen. Du brauchst die Perspektive, du musst wissen, für was tue ich das. Also habe ich denn die Möglichkeit überhaupt danach auch davon zu leben und gibt es überhaupt sowas ansatzweise wie eine Chancengleichheit, wenn ich mich bewerbe? Geht es dann darum, dass ich eine Frau bin oder geht es um meine Qualifikation? Und es hat sich in den letzten Jahren zunehmend zum Positiven verändert, könnte natürlich immer noch besser sein. Also wir sind weit weg von der Chancengleichheit im Fußball, aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, ja.
Was sind denn so, also wir haben jetzt ja gerade über Herausforderungen gesprochen, beziehungsweise kannst auch gerne nochmal drauf eingehen, so was so explizit deine Herausforderungen waren, so auch in deiner Zeit, also du hast ja gerade schon ein paar angesprochen, gibt es denn aber davon auch noch Herausforderungen, mit denen du tagtäglich zu kämpfen hast oder die immer wieder auftauchen, auch in deinem Alltagsgeschäft?
Ja, also die hören, glaube ich, nicht so schnell auf. Die werden mich wahrscheinlich schon auch immer noch irgendwie mein Leben lang begleiten, auch wenn es sich natürlich ein bisschen verändert und ich jetzt auch Stand heute irgendwie fast 20 Jahre schon Trainerin bin. Also ich habe 2004 angefangen, das sind jetzt doch ja 19 Jahre. Also ist schon eine ganz schön lange Zeit und eine lange Erfahrung, die ich irgendwie auch vorweisen kann. Und nichtsdestotrotz wirst du schon immer wieder mal ja als die junge Trainerin dargestellt, die ja auch erstmal Erfahrung sammeln muss. Das ist so, glaube ich. Das wird sich vermutlich auch in den nächsten 10 Jahren nicht so schnell ändern. Aber klar, früher war es natürlich ganz viel, ja, das Geschlecht, ja, und eben halt auch die kritische Haltung und vor allem der Vergleich dann zu meinen männlichen Kollegen. Ich habe immer gefühlt, ich habe die ja teilweise dann auch begleitet, auch in der Ausbildung, die gehen zur Tür rein und in dem Moment, wo die zur Tür reinkommen, da haben die diese natürliche Autorität, weil jeder weiß, wow, das ist der Verbandstrainer XY, der hat vielleicht teilweise nicht mal den Fußballlehrer, hat nur die A-Lizenz, aber war vielleicht irgendwie ein Ex-Spieler und ist bekannt, gefürchtet und geschätzt und was auch immer. Und von der ersten Sekunde an ist da Spannung da und jeder ist froh, dass er irgendwie dieser Person zuhören kann und von ihm lernen kann. Und es war natürlich bei mir und dann auch später bei meiner Kollegin, es kam ja dann zum Glück eine zweite Frau rein mit Sabine Loderer, schon grundlegend komplett anders. Du kommst rein und die Männer lehnen sich zurück und schauen sich erstmal so an so und sagen, okay, also das junge Ding soll uns jetzt erklären, wie Fußball geht. Dann schauen wir mal, was sie so kann. Und dann musst du ja immer mit einer Theorieeinheit einsteigen, dann stellst du deinen Weg kurz vor und da haben schon die ersten so ansatzweise die ersten Zweifel so ein bisschen beseitigt, glaube ich, weil sie gemerkt haben, okay, gut, sie ist zumindest vom Fußball, ne, und hat vielleicht auch eine Ausbildung gemacht. Aber trotzdem waren die super kritisch und so der entscheidende Moment war meistens am Platz dann, wenn du auf den Platz gegangen bist und dann eine Einheit gemacht hast, irgendwie vielleicht auch mal gegen diesen Ball getreten hast und auch gezeigt hast, dass du auch jetzt nicht nur 2 linke Füße hast. Dann ist es so aufgebrochen und bei den einen hat es ein paar Stunden gedauert, bei den anderen hat es 3-4 Tage gedauert und man hat ja immer so eine Woche Ausbildung und meistens war es am Freitag so, dass ich mit Komplimenten überhäuft wurde, irgendwelche Geschenke bekommen habe, wo dann meine Kollegen auch immer wieder ein bisschen eifersüchtig waren, weil ich dann Blumen bekommen habe und was auch immer, Wein und die sich hingestellt haben und gesagt haben, Mensch, tollste Ausbildung ihres Lebens, irgendwie so, also es war so extrem, wisst ihr, was ich meine, das war irgendwie so, man hat sich dann über sowas natürlich schon gefreut, andererseits hat man sich auch gedacht, ja, was habt ihr denn gedacht? Also, ne, ich hab einfach die Ausbildung dazu gemacht. Was glaubt ihr denn? Ich bin noch nicht fachfremd. Aber das ist eben genau diese Erwartungshaltung. Ne? Und das waren schon Dinge, die irgendwie schon auch Freude gemacht haben, aber schon auch unglaublich viel Kraft gekostet haben. Ja? Und so hat sich's in vielen Punkten eigentlich wiederholt. Das war jetzt eigentlich nur exemplarisch. Ja.
Spannend. Es ist ja, also solche Sachen haben wir ja selbst auf dem Platz. Ja? Also wenn du so der Underdog bist und quasi gegen einen guten Gegner spielst, da dachte ich gerade direkt dran. Also du hast ja theoretisch, auch wenn es natürlich eine extrem große Herausforderung ist, die ja auch mit Druck so ein bisschen verbunden ist, ja, wenn du da reingehst und weißt, okay, ich muss jetzt eigentlich überzeugen, aber der Vergleich zu einer Person, von der du gerade gesprochen hast, die schon von Haus aus diese Autorität hat, hast du natürlich die Möglichkeit, genau diese Anerkennung dir zu verdienen und auch zu kriegen. Bei der anderen Person ist es ja selbstverständlich, dass es ein guter Vortrag oder guter Lehrgang wird.
Ja. Genau. Ja, und passend dazu war auch die Erfahrung dann, dass ich die Jungs machen durfte. Mhm. Das war vielleicht auch noch so ein Meilenstein, was jetzt auch schon wieder 10 Jahre her ist. Ihr hattet letztens mit Kili Fischer gesprochen, glaube ich, habe ich angehört, war super cool. Er war zum Beispiel einer meiner Spieler, die ich begleiten durfte. Super talentierter Junge, freut cool. mich riesig, was er für einen Weg jetzt macht. Und das war fast noch krasser wie die Ausbildung, weil da war ich auch die Erste, die eine Landesauswahl zur deutschen Meisterschaft quasi begleiten durfte. Mhm. Also ich muss mich so vorstellen, ich habe die bayerische Auswahlmannschaft einfach begleiten dürfen, das war eine U14, ne? Und ich habe damals schon auch den Fußballlehrer gehabt und durfte dann eben eine U14 Jungs übernehmen und eben auch von den also es war ein Leistungskader von den Leistungszentren eben auch, da wird ja ein bisschen differenziert in Bayern, wir dürfen ja meistens 2 Kader parallel begleiten, eben einen Leistungskader und einen Förderkader und die Leistungskaderspieler kommen eben wie damals Kili von den Großvereinen, Kili war bei 1860 damals und dann habe ich eben auch die Spieler von Bayern München und dann aber auch Augsburg, Nürnberg, Ingolstadt, Regensburg. Und das war auch ganz, ganz besonders, weil da habe ich gemerkt, dass da schon viel Widerstände auch bei den Vereinen da sind, ja, weil ich dann Trainerkollegen eben erlebt habe, die das auch eher kritisch gesehen haben und andere, die es aber total cool fanden und die auch total offen und auf Augenhöhe mir begegnet sind und auch relativ schnell gemerkt haben, ich habe da Bock drauf und ich will auch die Jungs gut begleiten, ich komme auch zu ihren Spielen, ich komme vielleicht sogar mehr zu den Spielen wie andere Kollegen und aber auch da hatte ich das Gefühl, ich muss das so machen, weil sonst, du darfst da gar keine Angriffsfläche bieten. Hätte ich mich so beschäftigt wie meine Kollegen vorher damit und hätte vielleicht auch nur diese 2-3 Spiele gesehen im Vorfeld, wie es halt meistens gemacht wurde, hätte es schnell geheißen, ne, die Frau macht es nicht richtig gut. Also war mir von vornherein klar, ich wollte es aber auch gar nicht anders machen, dass ich da mehr investieren muss, dass ich da jedes Wochenende 4-5 Spiele sehe, wenn es irgendwie geht, um auch zu zeigen, so ich kann das, ich will das. Und dann ging es auch eigentlich relativ gut. Und mit den Jungs ging es eh, glaube ich, relativ gut. Müsste man Kilian nochmal fragen. Aber ich hatte den Eindruck, dass es da klar auch erstmal diese Erwartungshaltung gab. So, puh, okay, was wird das jetzt? Und dass da aber das Eis viel schneller gebrochen war. Weil, glaube ich, die Jungs auch relativ schnell gemerkt haben, da haben die auch ein Gespür für, weiß die, wovon sie redet und kann die mich vielleicht besser machen und ja, hilft sie mir auf meinem Weg. Und ich glaube, das konnte ich ihnen relativ schnell zeigen, dass ich alles drei erfülle und habe da die Erfahrung gemacht, dass es echt cool war und eigentlich echt richtig Spaß gemacht hat. Ich glaube, mir und den Jungs aber auch. Und wir waren ja auch dann relativ erfolgreich. Also wir haben ja auch diesen Länderpokal mal gewonnen, was ja, aber wie du dann auch sagst, viel schon auch mit Druck verbunden war, weil du fährst dann nach Duisburg und bist dann von diesen 21 Trainern die einzige Frau und die erste Frau. Und dann sind natürlich die ganzen DFB-Sichter da, aber ich hatte damals den André Schubert als Cheftrainer von der U15, der auch vorher schon Bundesliga-Trainer war, der auch super nett war und sehr wertschätzend und mir da auch ein gutes Gefühl gegeben hat. Und dann hat es auch super Spaß gemacht. Aber es war schon viel Anspannung und du hast schon gemerkt, so, du bist unter ganz besonderer Beobachtung. Mhm.
Klar.
Auf jeden Fall.
Klar. Ja, cool. Mega. Lass uns mal so ein bisschen auf deine Trainerphilosophie eingehen. Jetzt haben wir ja viel über Herausforderungen gesprochen, aber was ist denn so deine Motivation als Trainerin? Warum machst du das? Und vielleicht auch so ein bisschen ja, so allgemein, was dir daran Spaß macht? Ja, was füllt dich so aus oder was füllt für dich der Trainerjob aus?
Vieles, ehrlich gesagt. Also ich finde vieles ganz besonders an der Aufgabe. Ich bin jetzt fast ausnahmslos im Junioren- und Juniorinnenbereich unterwegs gewesen, allerdings da auch in einer breiten Spanne im Verband durftest du 12 bis U21 begleiten, was echt cool war, weil es so heterogen war und so verschiedene Herausforderungen in den verschiedenen Altersstufen mit sich gebracht hat. Jetzt beim DFB seit 4 Jahren bin ich quasi nur noch für 16, 17 diese Altersstufe zuständig, das heißt, sie sind zwischen 15 und 17. Das meiste würde ich, also den wichtigsten Punkt würde ich eigentlich betiteln mit, du hast mit Menschen zu tun und das ist eigentlich was Schönes und du hast vor allem mit jungen Menschen, mit ambitionierten Menschen zu tun, die viel vorhaben, die viel aufgeben, die unglaublich viel Herzblut in ihre Leidenschaft, in ihre Passion eigentlich auch stecken und du darfst sie begleiten und das finde ich eigentlich so das Schönste an der Aufgabe, ja, dass du da ein wichtiger Teil in ihrer Entwicklung sein darfst und vor allem in einem wichtigen Abschnitt ihrer Entwicklung, nämlich in dieser Jugendzeit, ja, wo es doch bei vielen darum geht, welche Richtung schlage ich ein in meiner Karriere, welche Entscheidungen treffe ich, sind so die ersten großen Entscheidungen, sind so die ersten großen Turniere, international auch. Ihr habt das vorhin angesprochen, bin jetzt schon 4-mal mit Europameister geworden und das sind Dinge, die verbinden einen auf ewig gefühlt, ja, und ich meine, einmal haben wir auch das Finale gegen Spanien verloren, das wird man auch nicht vergessen, also ich war insgesamt bei 5 Endrunden dabei, 4-mal haben wir gewonnen, 4-mal im Elfmeterschießen gegen Spanien, kurioserweise, also völlig verrückt, und einmal eben in der regulären Spielzeit dann gegen Spanien auch verloren, mit einer Mannschaft, mit der wir dann kurz darauf aber auch zur Weltmeisterschaft fahren durften, nach Uruguay und dort auch ganz besondere Erlebnisse hatten. Also ich habe insgesamt auch schon 4 Weltmeisterschaften jetzt mit begleiten und erleben dürfen im U17-Juniorenbereich. Und wir waren immer irgendwo auf dem Kontinent unterwegs, in Jordanien, in Costa Rica, in Uruguay und jetzt eben zuletzt in Indien. Das sind Erlebnisse, die vergisst du dein Leben nicht. Und die sind natürlich auch einprägsam und nicht nur für meine Spielerin, auch für mich persönlich. Ja. Und das sind Dinge, da bin ich super dankbar dafür, dass ich ja, dass ich sowas miterleben darf und dass ich aber auch darauf hingearbeitet habe durch meine Ausbildung, dass es möglich ist, dass ich da auch zu Recht in der Position bin und irgendwo die Spielerin mit begleiten darf. Und das macht meinen Job so besonders und das weiß ich eigentlich jeden Tag zu schätzen und bin eigentlich überglücklich, dass es sich alles so entwickelt hat und gefügt hat letztlich auch.
Mega. Gut. Also ist, glaube ich, dass es unvergessliche Erlebnisse sind. Ja, also richtig cool. Also nicht nur der Erfolg, der ja dann da ist, sondern einfach auch das Drumherum mal mitzuerleben und über so einen langen Zeitraum ja auch mitzuerleben. Das kann ich mir schon...
Genau, vor allem das Zwischenmenschliche. Also natürlich, ja, im Erfolg ist alles nochmal viel schöner, aber wir haben auch einige Turniere erlebt, die gerade die Weltmeisterschaften, da waren wir, jetzt sind wir 4. geworden, aber die Jahre davor sind wir teilweise in der Gruppe ausgeschieden, mal im Viertelfinale. Das war schon immer eher schwierig und eher weniger erfolgreich, aber darum geht es gar nicht in erster Linie. Es ist eher so das Zwischenmenschliche. Wenn du mit 15-, 16-Jährigen dann irgendwo am anderen Ende der Welt bist und ihre erste WM quasi mitbegleiten darfst. Mhm. Das ist schon super aufregend alles, ne? Und da erlebst du Dinge, die du einfach nicht mehr vergisst, und da entsteht so viel Bindung dann auch, die besteht, auch wenn man sich dann vielleicht länger erstmal nicht mehr wieder sieht, aber es sind ja auch unglaublich viele Spielerinnen, die man da einfach intensiver und besser kennenlernt und für die man schon irgendwie eine wichtige Bezugsperson mal eine Zeit lang war, und für manche bleibst du es auch ein bisschen. Also ich bin mit vielen Spielerinnen noch in einem guten, engen Austausch. Es gibt welche, die mich immer wieder kontaktieren, wenn sie irgendwie Entscheidungen treffen wollen oder müssen, und man bleibt so ein bisschen der Coach und manchmal auch ein bisschen der Lebenscoach, und das ist auch schön und völlig unabhängig vom Erfolg auch.
Ja, richtig, richtig
schön, cool. Ja, richtig, ja, cool.
Echt geil.
Ja, ich hatte am Wochenende auch ein spannendes Erlebnis. Ich war beim KSC im Stadion gegen Braunschweig. Und in Braunschweig ist gerade der Peter Vollmann Sportdirektor. Und das war mein letzter Trainer, also mein letzter Profitrainer. Mhm. Und man muss schon sagen, das war ein Trainer, der vom Menschlichen für mich der beste Trainer war, den ich hatte. Also der hat wirklich eigentlich mich fast dazu gebracht, weiterzumachen und meine Karriere nicht zu beenden, weil er einfach menschlich wirklich mich jedes Mal abgeholt hat. Und es war richtig schön, den mal wieder zu sehen. Ich habe den jetzt 10 Jahre nicht gesehen, und mal wieder mit dem zu sprechen, weil wir, wie gesagt, jetzt glaube ich, seit ich meine Karriere damals beendet habe, gar keinen Kontakt mehr hatten. Und das, was du gerade beschreibst, ja, dass sich Spielerinnen dann trotzdem, auch wenn man jetzt lange Zeit vielleicht nicht mehr zusammengearbeitet haben, dann trotzdem anrufen für wichtige Entscheidungen und so weiter. Ich glaube, das wäre so ein Typ gewesen, den hätte ich eventuell dann auch mal nochmal angerufen. Ja, und deswegen, das ist mir gerade nochmal eingefallen. Wie würdest du denn so deine Philosophie als Trainerin beschreiben? Was sind so die Faktoren, auf die du am meisten Wert legst?
Also das ist natürlich jetzt momentan ganz stark meiner Position oder dem Setting eigentlich geschuldet. Als Nationaltrainerin, muss man sagen, kriegst du immer hochmotivierte, talentierte Spielerinnen. Du kriegst die Besten Deutschlands von einem Jahrgang, manchmal sogar von 2 Jahrgängen. Das heißt, die wissen, was sie tun, die wissen, wovon sie sprechen. Natürlich kannst du die immer besser machen. Natürlich haben die immer ganz viel Stärken, aber natürlich auch Dinge, an denen man gemeinsam arbeiten kann, völlig klar. Aber in Sachen Einstellung, Motivation sind sie meistens eher so drüber oder so, dass es meistens eher ein bisschen runterholen muss oder regulieren. Ihnen helfen dabei, sich zu regulieren und auch die Emotionen auch richtig einzusetzen. Das macht es schon mal sehr leicht. Das ist schon mal ein ganz großer Unterschied zu der Vereinssituation, ja, wo du schon vielleicht je nachdem, in welcher Position du bist, aber mal talentierter, mal weniger talentiertere Spieler hast und mal welche, mit denen du weniger klarkommst und welche, die vielleicht auch motivational vielleicht ein bisschen Probleme haben. Da muss man sagen, das ist natürlich als Nationaltrainer ziemlich simpel, weil die wollen immer und die können es meistens auch. Also das sind schon mal ganz gute Voraussetzungen. Das heißt, bei uns macht es schon viel Sinn, dann ganz stark darauf zu achten, wie ist das Mindset und wie können wir sie relativ schnell als Team zusammenführen, wer kriegt welche Rolle, dass man auch viel in Gesprächen ist, dass man eine klare Rollentransparenz dann auch schafft. Gerade Richtung Turnier ist es für mich immer ein Schlüssel eigentlich gewesen die letzten Jahre, und auch ganz klar, was die Erfahrung gezeigt hat, dass du immer dann erfolgreich sein kannst, wenn es klare Rollenzuschreibungen gibt und klare Rollentransparenz auch. Also sprich, dass du es auch klar kommunizierst, begleitest und über das Turnier hinweg dann auch moderierst. Und das ist für mich eigentlich ein sehr wichtiger Punkt, gerade als Nationaltrainerin. Und dann ist natürlich klar, die mentale Stärke bei uns ist schon das A und O. Ja, wir sind im Spitzenbereich und technisch, taktisch, klar, wie gesagt, kannst du sie besser machen, aber da hast du auch gar nicht so wahnsinnig viel Zeit. Du kannst immer nur Impulse geben, was sie im Alltag noch besser machen und lernen können. Aber wenn du sie im Schnitt 3-4 Tage im Monat hast, bist du nicht diejenige, die irgendeine Technik verbessert. Du kannst taktische Impulse geben, klar, auch nochmal Dinge, die sie vielleicht so noch nicht kannten vom Vereinstrainer oder von der Ebene, die sie dann aber auch wieder zu Hause mehr umsetzen müssen und mitnehmen müssen in den Alltag. Und auch konditionell ist es ähnlich. Da kannst du auch Reize setzen. Aber ich habe immer gesagt, wenn wir ins Trainingslager fahren, sie brauchen nicht meinen, dass wir irgendwie ein Trainingslager machen, wie man ein Trainingslager versteht, in Form von irgendwelchen konditionellen Einheiten. Die wird es bei uns nicht geben, weil dafür ist mir die Zeit zu schade. Diese Grundlage müssen sie woanders legen. Wir können ihnen gerne dabei helfen. Wir haben Athletiktrainer, die ihnen gerne auch Pläne schreiben oder im Austausch mit den Vereinstrainern, Athletiktrainern sind, um sie da besser zu machen. Aber die Tage, die sie bei uns sind, geht es darum, dass wir als Team zusammenkommen, dass wir eben diese Rollen irgendwie klar rauskristallisieren können, sie kommunizieren können, uns als Team finden, um dann auch als Team performen zu können. Also es geht unglaublich viel dann eigentlich über diese zwischenmenschliche, psychologische Ebene, dass man da schnell zueinander findet, dass auch Klarheit herrscht, ja, dass die Mädels wissen, woran sie sind, dass sie wissen, wie sehen wir sie, welche Rolle kriegen sie und ja, wie gehen wir die nächsten Schritte an, dass du dann auch in Turnieren bestehen kannst, weil das macht für mich einfach den Unterschied aus. Ja.
Mega.
Gut.
Also klar, du hast das Mindset angesprochen, mentale Stärke angesprochen. Auf den Zug springe ich jetzt mal auf. kannst du so ein bisschen mehr darüber erzählen, wie ihr so da intern arbeitet? Also wie geht ihr da so ran? Gibt es vielleicht auch, dadurch, dass du ja gesagt hast, du kriegst immer die U16, begleitest die dann mit in die U17, das heißt, du hast den Prozess ja jetzt schon ein paar Mal durchgemacht, gibt es vielleicht so Sachen oder Prozesse, die ihr immer gleich macht, wenn ihr jetzt eine neue Mannschaft bekommt und dann quasi einführt, oder wie läuft das ab? Also wie arbeitet ihr gerade im mentalen Bereich mit den Spielerinnen?
Mhm. Also würde ich sagen, spielen wir quasi über zwei Ebenen. Die eine ist, dass wir eine feste Teampsychologin im Team haben, die da natürlich die größte Arbeit leistet, würde ich jetzt sagen. Ich bin aber auch ein Freund von, oder ich fände es schwierig zu sagen, ich habe hier die Psychologin, die macht das und dann müssen meine Spieler mental gut drauf sein und ich habe damit nichts zu tun. Das würde, glaube ich, nicht funktionieren. Deswegen, zum einen arbeiten wir ganz eng zusammen, dass das wirklich auch stimmig ist, was inhaltlich da rübergebracht wird. Also wir machen viel Workshops und versuchen sie eben in diesen mentalen Bereich und im psychologischen Bereich einzuführen, dass sie ja dieses Mindset eben überhaupt erstmal aufbauen können, dass sie wissen, welche Tools gibt's, welche Möglichkeiten gibt's der Unterstützung, worüber macht es Sinn nachzudenken, eigene Zieldefinierungen und dann auch Umgang mit Fehlern ist so ein Thema bei uns oder Umgang mit Druck auch, eigene Erwartungshaltung. Dann auch Kommunikation, ne? Selbstständige Kommunikation. Unsere Spielerinnen sind ja dann zu Beginn einfach auch noch sehr jung. Also da passiert eigentlich viel über die Workshop-Ebene mit unserer Psychologin im Rahmen unserer Lehrgänge. Dann aber auch viel in Einzelgesprächen. Wenn wir jetzt bei unserer Psychologin bleiben, dann ist sie viel in 1:1 Settings mit den Spielerinnen, wo sie sich intensiv mit ihnen befasst, austauscht und ihnen auch individuell dann eben Hilfestellung mitgibt. Und dann passiert aber natürlich auch viel zwischen der Spielerin und uns, also dem Trainerteam und auch natürlich dann mir persönlich. Eben auch diese 1:1-Gespräche, diese Einzelgespräche, dass man sich besser kennenlernt. Ich mag es eigentlich mal ganz gern, dass ich von den Spielerinnen mehr weiß, wie welche Füßigkeit haben sie und welche Position spielen sie und was ist der Lieblingsverein so ungefähr. Also ich mag diesen systemischen Ansatz, habe ich jetzt gelernt, heißt es. Ich habe es vorher immer intuitiv gemacht und habe jetzt über meine ehemalige Teampsychologin auch einen Zugang zu bekommen zur systemischen Coaching-Ausbildung, die ich gerade durchlaufe in Hamburg bei Ileona Schumacher und kriege da vieles gelernt oder bestätigt oder bestärkt, was ich eigentlich vorher schon so vom Ansatz her intuitiv gemacht habe, nämlich diesen systemischen Ansatz, dass du deine Spielerin als Mensch siehst und dass du dich damit befasst, was macht sie aus, wie ist ihr Umfeld, wie sind die Unterstützungsmöglichkeiten, wie ist die Wohnungssituation, wie ist die schulische Situation, ja, was sind ihre Werte, was sind ihre Ziele und wie kann man sie begleiten auf dem Weg zu ihren Zielen. Und das macht für mich unglaublich viel Sinn, weil ich glaube, es macht da vor allem deswegen Sinn, weil du dich dann einfach, wenn du dich mehr mit deinen Spielerinnen befasst, dann weißt du auch, was sie brauchen, damit sie performen können und kannst sie einfach auch nochmal besser und individueller führen. Auch wenn es natürlich in einem Mannschaftskontext nicht immer perfekt geht, weil wir halt dann doch 25 Spielerinnen haben. Aber es hilft einfach gerade dann in so Drucksituationen, sei es Qualifikation oder dann auch Endrundenturniere oder eben auch Enttäuschungen mit Rollen, mit Ersatzspielern und so weiter, dann auch einen Zugang in der Situation zu finden, wenn du vorher dich auch ausführlich, auch mit der Nummer 16, 17, 20 intensiv befasst hast und weißt, ne, wie geht's ihr, ne, was ist ihr familiäres Umfeld, wer sind wichtige Personen in ihrem Leben und was braucht sie vielleicht, damit sie jetzt die Phase vielleicht besser übersteht und das ist was Zeit braucht, was viel Intensität auch braucht, was auch viel Kontakt auch zwischen den Maßnahmen bei uns braucht, finde ich, dass du da einfach auch dich immer wieder nicht nur blicken lässt, sondern spielen fährst, Heimbesuche machst, auch mal das Training beobachtest, auch sie vielleicht mal im Internat besuchst, auch da mal schaust, viele sind eben schon im Internat, wie geht's ihnen da, was kann man vielleicht im Alltag ihnen noch an Unterstützungsmöglichkeiten geben, dass es ihnen vielleicht da noch besser geht. Und sowas macht für mich viel Sinn, weil du kriegst das alles wieder zurück. Ja? Also du musst da viel in Vorleistung vielleicht gehen als Trainer, kann man vielleicht schon erstmal so sagen, weil du gibst und machst, ja, und musst eigentlich nicht, theoretisch verpflichtet dich dazu keiner. Du kannst zwischen den Lehrgängen auch einfach nur daheim vor deinem Laptop sitzen oder am Telefon. Aber ich mag es dann eigentlich schon, unterwegs zu sein und einfach auch wirklich vor Ort zu sein und die Mädels dann auch gerne mal irgendwie, keine Ahnung, zu einem Kaffee einzuladen oder zu einem Getränk, zu einem Gespräch, um einfach sie einfach auch nochmal besser kennenzulernen, auch die oft in Verbindung mit den Eltern, ganz häufig, auch Videocalls zu machen, wo dann das Mädchen in der Mitte sitzt und rechts und links die Eltern, ja, es macht einfach Sinn irgendwie so, ne, dass man sich da besser kennenlernt und Vertrauen irgendwie aufbaut. Das ist ja nichts, was du von heute auf morgen kriegst. Das musst du ja aufbauen und pflegen und dann kannst du halt vielleicht auch in so entscheidenden Situationen wie in der Qualifikation oder auch in einem Endturnier vielleicht auch nochmal andere Hebel ansetzen, weil du eben da viel investiert hast. Und ich bin, ja, ich weiß, dass man kriegt es immer doppelt und dreifach zurück. Deswegen ist es das auch wirklich wert, so ranzugehen. Ich werde oft von Kollegen gefragt, ob es nicht zu viel ist und ob man da nicht auch mal weniger machen muss und weniger ist da vielleicht mehr. Und ich sage häufig, das muss jeder für sich wissen. Es muss natürlich zu seinem Leben passen, es muss irgendwie auch funktionieren. Ich habe damals extra meinen Wohnort verändert, weil ich wusste, ich war ja dann in München festgehangen, mehr oder weniger, und wusste aber, in München bin ich zu weit weg vom Rest Deutschlands und habe dann zu lange Fahrtstrecken und habe damals dann eben extra meinen Mittelpunkt nach Nürnberg verlegt, weil ich dadurch halt einfach viel schneller in den einzelnen Städten bin und halt die Spielerinnen auch häufiger dann beobachten, besuchen und eben auch sehen und sprechen kann. Und das ist so mein Ansatz, weil du sagst, ja, ich hoffe, ich bin jetzt so ein bisschen auf die Frage auch eingegangen.
Ja, absolut.
Wie das da quasi gelebt wird. Und ja, das macht es auch so spannend, weil du nie auslernst und weil auch jede Spielerin und jeder Fall immer wieder ja neu ist, weil halt auch jeder Mensch anders ist, ja, und man da auch nie fertig ist. Also man lernt da immer wieder dazu und kommt immer wieder auch in Situationen, die neu sind. Auch sicherlich immer wieder in Situationen, die einen überfordern, weil man feststellt, okay, da bin ich jetzt eigentlich doch nur die Trainerin. Du gerätst schon in schwierige Situationen auch rein, weil du vielleicht mal Spielerinnen hast, die irgendwie auch nochmal Hilfe brauchen in Bereichen, die deine Kompetenzen überschreiten. Also zum Beispiel eben den psychologischen Bereich oder auch den therapeutischen Bereich, ja, dass man da an Dinge dann rangeht, wo dann wirklich auch nochmal Profis ran sollten. Und da bin ich froh, diese Teampsychologin auch eng an meiner Seite zu haben. Das ist aktuell Paula Isringhausen, die ist von Hertha BSC, ist da bei den Jungs im Alltag eigentlich und dann eben immer beim DFB bei unseren Maßnahmen, aber eben auch zwischen den Maßnahmen für die Spielerinnen da und zwischen den Maßnahmen vor allem auch für mich da. Ich kann sie jederzeit anrufen und ihr auch sagen, hier, da weiß ich nicht weiter, kannst du da bitte unterstützen, kannst du helfen, weil ich komme da als Trainerin schon an meine Grenzen, auch wenn ich schon viel erfahren habe und weiß, man kann häufig einfach aus der Intuition auch viel machen. Aber irgendwo sind auch Grenzen, wo du auch klar abtrennen musst und sagen musst, dann musst du dich vielleicht auch selber schützen, ne? Weil du kannst dann auch nicht die Welt retten, ne? oder Probleme lösen, die halt weit über das Sportliche hinausgehen.
Oh, richtig, richtig cool. Wir hatten uns auch aufgeschrieben, viermal Europameisterin, was hat euch als Team erfolgreich gemacht? Ich glaube, die Frage können wir gerade auch abhaken. Also wenn ich höre, was ihr da...
Ich hoffe, das war so ein bisschen drin gerade, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Auch wenn jede Mannschaft für sich natürlich total unterschiedlich war. Ne? Und ich werde es oft gefragt, ob das jetzt, wenn ich das miteinander vergleiche, was da das der wichtigste Erfolg war. Ich war jetzt einmal Cheftrainerin und da dreimal Co-Trainerin. Und das lässt sich überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ne? Es waren immer vier verschiedene Teams, es waren viermal 20 verschiedene Mädels. Und jeder Einzelne hat da ihren Teil dazu beigetragen, dass wir dann am Ende erfolgreich waren. Und es sind vier komplett eigene Geschichten, die ich gar nicht miteinander vergleichen möchte, aber um jede einzelne froh bin. Und genauso auch, als wir einmal das Finale verloren haben, mit den Spielerinnen ist man fast sogar noch am engsten verbunden, weil so Niederlagen schweißen ja auch zusammen. Ja, und Finale zu verlieren, da ist damals Horst Rubisch extra eingeflogen. Er war damals sportlicher Leiter im weiblichen Bereich, das war seine Zeit, als er Interimstrainer war. Mhm. Und ja, wir waren alle total beeindruckt. Ne? Er kommt da extra zu dem Spiel, wir waren es nicht gewohnt, dass sonst überhaupt irgendjemand zu unseren Spielen kommt. Muss man einfach mal so sagen, wie es ist, da war sonst nie jemand da. Also keine Bundestrainerin oder sonst jemand. Und er kommt, ja, und hat sich das nicht nehmen lassen und hält dann auch eine Ansprache, steht in der Kabine und sagt, sein Klassiker halt, was ich jetzt schon öfter gehört habe, aber damals mit zum ersten Mal gehört habe, er hat gesagt, Mädels, wisst ihr was, es macht überhaupt keinen Sinn, dieses Spiel zu verlieren. Es macht einfach gar keinen Sinn. Also geht raus, gewinnt und feiert. Und er hat dann alle voll motiviert, ne? Und wir waren einfach gegen übermächtige Spanierinnen einfach, wir waren chancenlos. Das waren wir öfter und haben uns dann manchmal ins Elfmeterschießen gerettet und irgendwie gewonnen. Die waren eigentlich schon immer, fast immer besser wie wir, muss man echt einfach sagen. Aber da haben sie es dann einfach auch in der vollen Spielzeit erledigt und 2-0 dann gewonnen. Und ja, war natürlich dann sehr tränenreich nach Abpfiff, aber da war eben Horst auch da und war der Erste, der die Mädels in den Arm genommen hat und gesagt hat, an die Niederlage werdet ihr in 10 Jahren noch denken. Und jetzt ist entscheidend, wie ihr da wieder den Kopf rausnimmt, ne, nach vorne schaut, ihr habt eine WM, ihr habt euch qualifiziert für eine WM und da möchte ich sehen, dass ihr da auch gestärkt raus vorgeht und deswegen auch das war total besonders. Es ist gar nicht nur diese 4 Siege, eigentlich jede Mannschaft, jeder Jahrgang, eigene Geschichte und vergisst du nicht so schnell.
Ja, richtig, richtig cool. Ja,
wie ist es? Sorry.
Ja, ganz kurz noch dazu, also, weil ich finde das so cool, wie ihr, oder wie du jetzt beschrieben hast, wie ihr die Spielerinnen halt nicht nur als Spielerinnen seht, sondern als Menschen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Ansatz, dass da ja so viele Faktoren eine Rolle spielen. Wir hatten einmal jemanden vom FC Chelsea dort, der da gerade seinen PhD macht, das kam mir gerade wieder im Kopf, wo er auch gesagt hat, dass ja so viele Dinge in eine Performance, in eine Leistung reinspielen, die ein Spieler, eine Spielerin auf dem Platz hat, private Dinge und so weiter. Und deshalb kam mir der Punkt eben so, wenn man das so sieht, wenn man sagt, hey, du bist viel mehr als nur ein Fußballer oder du bist viel mehr als nur eine Fußballerin, da spielen so viele Facetten eine Rolle, so viele Puzzleteile. Und du hast ja beschrieben, wie ihr die abdeckt oder wie du sie abdeckst, wie du sie ja versuchst einzubauen. Verstehe ich, dass Spielerinnen da brennen, da sind, für dich auch da sind als Trainerin und da noch viel mehr rausholen können, was sie in sich haben. Deshalb finde ich das sehr, sehr spannend, wie du das gerade beschrieben hast.
Ja, cool.
Jetzt bist du ja schon ein paar Jahre dabei, also 4-mal Europameisterin als Trainerin, Co-Trainerin. Und jetzt ist ja gerade aktuell, kann man ja schon sagen, der Frauenfußball allgemein schon stark am Wachsen. Also es passiert ja gerade richtig was, also spürt man ja. Jetzt sprichst du viel mit Spielerinnen, hast ja gerade erzählt, dass du den Kontakt immer suchst und auch viel einfach auch das Zwischenmenschliche förderst. Welche Herausforderungen beziehungsweise was nimmst du für Veränderungen wahr, auch in Bezug auf Druck, in Bezug auf Mindset der Spielerinnen? War das früher ein bisschen anders als heute? Also verändert sich da auch was, wenn du die Gespräche führst mit den jungen Spielerinnen?
Ja, das hat sich auf jeden Fall verändert, weil es üblicher ist, dass man über diese Themen auch spricht. Ne? Also vor 10 Jahren war das eher noch völliges Neuland oder wir hatten einfach auch gar keine Psychologin im Team. Also wir haben jetzt fest Psychologinnen pro U-Team seit 3 Jahren, glaube ich, seit knapp 3 Jahren. Ich glaube, es gibt auch in diesen Bundesliga-NLZs diese Regelung, dass sie Psychologinnen oder Psychologinnen haben müssen, auch erst seit knapp 5 Jahren oder viel mehr ist es, glaube ich, auch noch nicht. Also diese Wichtigkeit hat man, glaube ich, ist erst in den letzten Jahren so gewachsen und es wurde irgendwie auch Zeit. Ich finde es unglaublich wichtig und war für mich eigentlich auch ein Meilenstein, dass wir da eine fixe Psychologin reinbekommen haben. Für die Mannschaft, für die Spielerinnen, aber auch für uns als Trainerteam, weil du hast ja auch nochmal ein Regulativ und jemand, der dich nochmal spiegelt und der die auch nochmal Dinge, kritische Dinge mitgeben kann und soll und einfach auch für dich auch als Führungskraft, als Cheftrainerin da ist, die ja schon sonst wenig regulativ hat und wenig Feedback bekommt von Leuten, womit du wirklich viel anfangen kannst, weil deine Mitarbeiter sind irgendwie alle mehr oder weniger von dir abhängig. Wir haben große Staff-Teams, aber die wissen auch alle, wenn ich heute sage, ich will morgen nicht mehr mit ihnen zusammenarbeiten, dann kann ich das durchsetzen und das darf man nicht vergessen als Cheftrainer, weil das ist halt auch einfach so, das kannst du auch nicht ändern oder ist irgendwie auch gut so, dass man da Mitspracherecht hat in der Auswahl der Staff-Mitglieder, aber das macht natürlich was mit den Menschen und dementsprechend werden die natürlich sich immer dreimal überlegen, sicher auch charakterabhängig, aber sie werden sich schon gut überlegen, ob sie dich jetzt kritisieren oder nicht oder ob sie dir einfach jeden Tag sagen, wie toll du bist. Also deswegen, da muss man schon auch aufpassen und sich gezielt auch als Cheftrainer oder als Führungskraft grundsätzlich immer wieder Personen in seinem nahen Umfeld suchen, die einen gut und eng begleiten können und die einem einfach auch mal kritische Dinge sagen und unabhängig von dir sind. Deswegen war das so ein Meilenstein, der viel verändert hat, auch im Mindset der Spielerinnen, weil sie dann auch relativ schnell gelernt haben, es macht Sinn, darüber zu sprechen. Das musst du natürlich als Trainer auch vorleben. Ich weiß da auch von den Psychologen und Psychologinnen andere Erfahrungen, wenn der Cheftrainer eben dann nicht so richtig dahinter steht, aber da jemanden mit im Team haben muss, weil es ist einfach vorgegeben, wird es natürlich auch anders gelebt, ne? Wenn du das auch vor der Mannschaft dann nicht wirklich als positive Unterstützungsmöglichkeit darstellst, sondern als jemand, der für euch da ist, also nutzt ihn, sprecht mit ihr und nutzt diese Möglichkeit, in diesen Workshops auch wirklich voll bei der Sache zu sein und wirklich sich auch mit euch auseinanderzusetzen, weil es wird euch was bringen, dann gehen die natürlich da anders ran, wie wenn ich als Cheftrainer sage, ja, jetzt haben wir halt hier einen Psychologen und wenn ihr meint, euer Kopf hat es nötig, dann macht es, aber seid euch sicher, ich finde es jetzt nicht so cool und finde es vor allem auch nicht cool, wenn ihr meint, über mich sprechen zu müssen. Also solche Trainer gibt es ja leider auch noch, die das eher als Bedrohung sehen. Das ist natürlich schade, aber hat dann auch seine Gründe. Deswegen würde ich jetzt für den Frauenbereich oder für den Nachwuchsbereich schon sagen können, durch diese Einführung hat sich viel verändert, weil sich das eben auch unter den Mädels natürlich rumspricht, ne? Und weil die natürlich auch drüber sprechen und auch sich richtig drauf freuen, die Psychologin kennenzulernen und mit ihr zu arbeiten, ne? Und richtig froh sind, dass da auch nochmal jemand da ist, der für sie Ansprechpartner ist, der auch unter Schweigepflicht steht, ne? Und der auch ganz klar gesichert raus aus der Bewertungsschiene ist, weil ich meine, ich kann natürlich bemüht sein und bin es auch, ein gutes Verhältnis zu meinen Spielern zu haben. Am Ende bin ich trotzdem die Trainerin, die entscheidet, ob du spielst oder nicht und die vielleicht irgendwie ein Stück weit auch die Karriere mit beeinflusst. Ja, ob ich entscheiden tue ich es jetzt, glaube ich, immer nicht, aber aus Sicht der Spielerin, ne, bin ich natürlich da schon jemand, der ganz klar eine Richtung auch vorgibt oder auch dann eine Karriere vielleicht positiv oder auch negativ beeinflussen kann. Dessen bin ich mir bewusst. Deswegen gibt es natürlich immer Themen, würde ich als Spielerin auch nicht anders machen, die sie mir vielleicht dann auch nicht anvertrauen oder über die sie mit mir nicht sprechen wollen. Und das ist auch gut so, ja. Und das ist auch wichtig, aber dafür ist dann eben die Psychologin da. Mhm. Und da habe ich den Eindruck, dass unsere Psychologin, die könnte sich zweiteilen. Also die könnte gerade nochmal da sein oder noch ein drittes Mal da sein, weil die Spielerin da richtig danach lechzen und auch da das Bedürfnis eben als sehen und haben, sich mit ihr intensiv auseinanderzusetzen. Also die sind sehr offen und sehr, ja, reflektiert und aber auch von ihrem Mindset schon akzeleriert, würde ich sagen. Sie sind keine normalen 14-, 15-Jährigen. Ja, sie sind da häufig schon wie Mitte 20-Jährige, was die Selbstreflexion betrifft und auch was das kritische Auseinandersetzen mit sich selbst betrifft. Und da würde ich sagen, hat sie in den letzten Jahren extrem viel positiv dahingehend entwickelt. Ja.
Cool. Also wir haben ja schon öfter hier über das Umfeld gesprochen und wie wichtig das ist, auch die Einstellung des Umfelds zu dem Bereich, weil es eben für viele ja einfach was Neues ist. Ja, so wie du es auch gerade gesagt hast, das verändert sich jetzt gerade und die Offenheit zu dem Thema wächst auch. Aber trotzdem ist es halt nicht, für viele noch nicht so greifbar. Was macht man da? Und es ist einfach wichtig, welche Einstellung haben die Leute drumherum? Weil du als Trainerin natürlich auch eine Respektsperson bist, ja, und natürlich auch die Meinung von dir für viele Spielerinnen ja auch zählt oder eine gewisse Bedeutung hat. Und wenn du natürlich das auch vorlebst als Trainerin, dass das wichtig ist und dass das zum Prozess dazugehört, dass die Spielerinnen dann natürlich auch offener dem gegenüber sind. Also deswegen, eigentlich genauso sollte das absolut sein. Richtig, ja. Cool. Ja, mega. Okay. Eine spannende Sache möchte ich gerne noch anbringen. Es gab vor ein paar Monaten, letztes Jahr, ein ganz spannendes Spiel, das ich auch verfolgt habe, gegen Österreich. In der EM-Quali war es, glaube ich, oder?
Unser Spiel, ja.
Euer Spiel, okay, genau.
Gerade bei der EM noch. Nee. EM-Finale, glaube ich, gegen Österreich, da war ich auch im Stadion. Das war auch spannend, aber ja, unseres war noch ein bisschen spannender, das stimmt, ja. Das war ein paar Monate vorher noch, ja.
Willst du mal ein bisschen erzählen? Willst du vielleicht das einführen? Also wenn ich das mache, ich könnte es auch machen, aber ich glaube, du bist, glaube ich, emotional da noch eher drin. Wie war das Spiel?
Ja, das geht meistens im Moment noch auf Knopfdruck, weil ich da schon noch tief drin bin oder die Emotionen auch schnell wieder rausholen kann, weil es noch nicht so lange her ist. Es hat sich jetzt vor kurzem gejährt. Also es war Ende März letzten Jahres und das war ein Qualifikationsspiel, ja. Und ich muss nur schauen, dass ich dann die Zeit nicht über, dass wir jetzt nicht noch einen Podcast draus machen müssen. Deswegen versuche ich mal einigermaßen kurz zu fassen. Genau, die Grundkonstellation war so, dass wir in der Qualifikation waren in Kosovo. Wurde damals von der UEFA so ausgelost. Das ist ein Viererturnier, ist genau wie bei den Jungs auch. Du musst bei dem Viererturnier Erster werden, nur der Erste fährt zur Europameisterschaft, weil es eben nur dieses kleine Turnier mit 8 Mannschaften ist, mit 8 Teilnehmern und ein Ausrichter ist eben schon gesetzt, also nur 7 aus ganz Europa qualifizieren sich zu dieser EM, was schon echt ein heftiger und harter Modus ist und was schon bedeutet, dass du da mal schnell auch mal das Turnier verpassen kannst, was bei den Jungs jetzt immer wieder passiert, bei uns zum Glück noch nicht so häufig passiert, aber Es ist schon heftig und das wussten wir vorher und ich habe ja da auch schon viele Qualifikationen miterlebt die letzten Jahre und wir haben uns eigentlich bisher immer qualifiziert, aber es war schon häufig wirklich richtig, richtig eng. Warum? Man vom Papier her sind es leichte Spiele, ja? Also vom Papier her, wir haben Kosovo gehabt, wir hatten Slowenien, wir hatten Österreich. da sagst du vorher, ja, also hätte doch, also ist doch klar. Also das werdet ihr wohl irgendwie schaffen. Wir sind Deutschland, ja. Und de facto ist es auch so, also Kosovo und Slowenien sowieso, die musst du schlagen, wenn du die nicht schlägst, dann hast du auch nichts da verloren. Aber es war eben so, wir haben Kosovo erst gespielt, dann Slowenien, wir haben beide Spiele gewonnen und Österreich aber genauso. Und sie haben höher gewonnen. Und somit war die Ausgangslage klar, wenn wir gegeneinander spielen, wir müssen gewinnen. Unentschieden würde bedeuten, Österreich qualifiziert sich aufgrund des besseren Torverhältnisses. Und auch da könnte man noch von der Theorie her sagen oder aus der Distanz betrachtet, ja, ist ja kein Problem, ihr werdet ja wohl Österreich schlagen, ne? Aber da weiß ich halt aus der Vergangenheit, erstens, man hat es ja auch bei den Männern gesehen, da gibt es ja auch immer wieder Überraschungen, ne? Also gerade so K.O.-Spiele haben ihre eigenen Gesetze. Und zweitens darf man dann auch nicht vergessen, meine Spielerinnen machen es zum ersten Mal in ihrem Leben durch. Und dann war noch Corona, also die hatten auch diese Vorstufen nicht so wirklich, wo du schon mal so Länderspielerfahrungen sammelst, vielleicht Drucksituationen meisterst. Also es war für viele so das vierte, fünfte Länderspiel oder fünfte, sechste. Und das erste, was halt so richtig, richtig Druck drauf war. Und dann geht's halt um alles, ja. Und ich sage immer, wenn wir 10-mal Freundschaftsspiele gegen Österreich machen, gewinnen wir 9-mal. Also mit in der Kadersituation. Wir hatten auf jeder Position die bessere Spielerin. Die hatten natürlich Mädels, die auch richtig gut Fußball spielen konnten und auch welche, die vielleicht auch bei uns irgendwie im Kader wären. Aber wir sind natürlich ein viel größeres Land, haben ein viel höheres Selektionsniveau und das hast du auch gesehen. Also meine Spielerinnen waren viel, viel talentierter. Aber es sind halt keine Freundschaftsspiele, ja. Es ist halt ein Qualifikationsspiel. Die wollen zur EM, wir wollen zur EM. Das ist das Größte, was eine Spielerin erleben kann. In dem Alter ist es, die ordnen eh alles unter. Ich glaube, wenn du älter wirst, dann relativierst du ein bisschen und sagst, es ist nur Fußball. Klar, wollen wir eine Europameisterschaft spielen, aber danach geht die Welt auch weiter. Meine Spielerinnen haben, glaube ich, an dem Tag gesagt, die Welt geht nicht weiter, wenn wir nicht zur Europameisterschaft fahren, ja. Du als Cheftrainer stehst auch draußen. Es ist deine erste EM-Quali als Cheftrainer und du sagst auch, die Welt wird nur schwer weitergehen, wenn du dich nicht qualifizierst. Also dementsprechend war da schon viel, viel, viel Druck drauf und ich wusste, dass es so wird. Also ich wusste, dass es wirklich richtig eng wird. Ich habe gemerkt, meine Spielerinnen sind total überzeugt, dass es gut wird. Die haben eine Leichtigkeit gehabt, die wollte ich ihnen dann auch nicht nehmen. Ich wollte sie auch nicht zu sehr warnen. Ich habe dann, wenn wir extra noch Sydney Lohmann eine Videobotschaft schicken lassen, mit der hatten wir auch schon mal so ein Quali-Spiel gegen Österreich, wo es super eng war und die hat richtig coole Worte gefunden. Und da waren die Spieler dann schon so ein bisschen sensibilisiert, dass halt einfach echt auch alles möglich ist und dass wir mit allem rechnen müssen und dass es um Kleinigkeiten am Ende gehen wird. Und genau so kam es dann. Also wir waren da wirklich in einem schwierigen Spiel und es ist ziemlich, ziemlich viel gegen uns gelaufen, um nicht zu sagen, eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Also wir haben eine rote Karte bekommen mit der ersten Halbzeit. Wir haben einen Elfmeter gegen uns bekommen. Wir haben eine Spielerin mehrere Minuten verloren, weil sie eine Lippe aufgeplatzt hatte und genäht werden musste in der Halbzeit. Also wir waren dann zeitweise zwei Spielerinnen in der Unterzahl, haben uns in die Halbzeit gerettet, haben in der Halbzeit ganz viele Spielerinnen in der Kabine mit hängenden Köpfen und auch mit Tränen eigentlich vor uns sitzen gehabt, haben versucht, sie wieder umzudrehen, haben sie versucht, stark zu machen und auch gesagt, wir können noch 2 Tore zu 10 schießen. Ist kein
Problem. Wie lange stand es zur Halbzeit? 2-0.
1-0. Ja, 1-0. Wir waren eine Spielerin weniger eben und oder sogar zwei, die dann mit der Lippe konnte in der Kabine genäht werden, aber die war halt auch in der Kabine dann, also das haben dann auch alle so mitbekommen, ohne Betäubung natürlich, dass sie danach weiterspielen kann und so. Also da kam schon vieles zusammen und trotzdem haben wir es in der Halbzeit irgendwie geschafft, irgendwie unsere Köpfe, musst du ja auch erstmal irgendwie wieder rumdrehen, weil das sind schon so Momente, wo du draußen stehst und dir sagst, das soll heute irgendwie einfach nicht sein, ne? Es kann nicht noch mehr irgendwie gerade gegen uns laufen und du wirst am liebsten dem Busfahrer sagen, komm, fahr das Ding vor, wir fahren nach Hause. Weil irgendwie heute, das macht hier so gar keinen Sinn, ne? Und dann denkst du ja wieder, es geht um zu viel und wir haben auch nochmal eine Halbzeit, also was du dir auf gar keinen Fall dann im Nachhinein vorwerfen solltest, ist, dass du dich zu früh aufgegeben hast, ne? Und das, ja, weiß ich auch noch, das hat meine Mama am Telefon auch an dem Tag noch vor dem Spiel zu mir gesagt. Sie hat gesagt, Fritz, egal was passiert, ja, glaub dran und kämpft, egal was passiert und zieht es durch, ja, weil sie wusste, sie kennt ja auch so ein bisschen die Geschichten der Qualifikation und des Jugendfußballs vor allem. Und das habe ich dann mir innerlich immer wieder gesagt und hatte vor allem halt auch echt ein cooles Team, also vor allem ein super Trainerteam mit Julia Simic, mit Melanie Behringer, aber auch unserer Teampsychologin mit Lea Nothoff und dann aber auch Torwarttrainer, Athletiktrainer Jan Schröder und die haben da einfach alle mit am Strang gezogen und haben alle noch dran geglaubt und was hatten wir einen coolen Spirit in der Halbzeit, gehen eigentlich raus und ich habe schon gedacht, so das schaffen, können wir schon noch zu 10 schaffen.
Was hast du denn gesagt in der Halbzeit? Weil klar, wenn du so mit dem Mindset, also du hast in der ersten, warst ja in der ersten Halbzeit auch draußen gestanden und hast ja auch dann so das Gefühl gehabt, okay, es läuft gerade alles gegen uns. Erstmal, wie hast du
Ja.
dich dann wieder? War das dann wirklich über das Trainerteam, dass ihr intern nochmal gesprochen habt, euch nochmal gesammelt habt? Und
Ja,
was hast du dann
das
deiner
war
Mannschaft
viel über
gesagt?
das Trainerteam. Ja, es war viel über das Trainerteam. Also hätten die nicht diesen Spirit gehabt, dann und mich noch eher runtergezogen, das kann ja auch schnell passieren, ne? Dann hätte es auch mehr mit mir gemacht, weil du bist da schon als Chef in einer extremen Drucksituation und auch irgendwie ja anfällig und schon auch ein Stück weit instabil. Also wäre komisch, wenn es anders wäre,
Klar.
ne? Und machst es auch so zum ersten Mal durch. Aber ich hatte schon die Tendenz, positiv zu bleiben, aber bin total positiv bestärkt worden von meinen Co-Trainern, die auch gesagt haben, hey, das können wir noch schaffen. Wir müssen jetzt die und die Hebel ansetzen, auch mal vielleicht noch einen Wechsel machen und halt auch über alternative Ordnungen nachdenken. Wir waren einer weniger. Und haben auch daran gedacht, dann halt vielleicht wirklich ja, in ein anderes System zu gehen, um halt wirklich nochmal mehr ja, Spielerinnen in der Box zu haben. Und vor der Mannschaft haben wir ihnen schon offen und ehrlich gesagt, dass es gerade einfach alles gegen uns läuft und dass es das einfach mal so ist und dass wir es aber jetzt auch nicht mehr ändern können. Es gibt jetzt nur noch diesen Weg, das anzunehmen. Und die entscheidende Frage ist halt, ob wir uns das wirklich zutrauen und ob wir dran glauben. Ich glaube, wir haben ihnen die Frage gestellt, ob sie dran glauben und haben ihnen gesagt, wir tun's. Also vor allem wir drei Trainerinnen. Und war dann Mel und Switchy, die halt auch das glaubhaft bestärkt haben und gesagt haben, wir glauben an euch, ja, und wir können das schaffen. Und in eure Köpfe sollte es auch. Und wir haben dann vor allem so diese Führungsspieler, die du halt vorher auch versucht hast, so ein bisschen dahingehend zu entwickeln, an die auch appelliert, ne? Und auch die nochmal ganz krass bestärkt, ne? Und auch gesagt, hey, du bist jetzt gut drin und nimm die anderen mit, wir können das noch schaffen. Zieh die anderen mit. Aber geh mit vorne weg, weil wir brauchen dich auch am Platz als verlängerter Arm. Wir draußen werden alles tun, um euch zu pushen. Um alle Energie euch mitzugeben und auch nochmal gute Impulse zu geben. Aber am Platz, ja, müsst ihr auch versuchen, die anderen auch mitzuziehen. Und das hat eigentlich, also ich hatte ein gutes Gefühl in der Halbzeit. Hat eigentlich gut funktioniert. War sogar so gut, dass wir 5 Minuten vor Anpfiff wieder draußen standen, weil die so heiß waren. Die wollten unbedingt wieder raus und ich dann auf die Uhr geschaut habe und gedacht, shit, was ist uns da für ein Fehler passiert? Wir hätten noch 5 Minuten da drin bleiben können. Dann standen wir 5 Minuten, bis es losging. Und lustigerweise, die Österreicher waren aber auch 4 Minuten eher da. Also wir standen da zusammen 4 Minuten und haben warten müssen, bis es losging. Das war natürlich nicht ganz optimal. Das war auch was, wo ich mir dachte, ey, shit, was für ein Fehler. Normalerweise stoppe ich die Halbzeit immer mit und eigentlich meine Co-Trainer auch. Aber wir waren alle so, ja, irgendwie auch ein bisschen überfordert mit der Situation und dann machst du auch solche Fehler. Ja, auf jeden Fall Anstoß. Österreich hat eine Anstoßvariante, macht das 2-0. Mit dem Anstoß. Also 15 Sekunden nach Anstoß. War so ein bisschen einstudiert und war ein Sonntagsschuss, es war unfassbar. Er haut das Ding aus 20 Meter in den Winkel rein. Hey, ich weiß noch, ich drehe mich wieder um, schaue zur Bank und so. Wieder so, das gibt's doch einfach gar nicht. Was passiert heute hier? Und ja, und dann waren wir aber echt irgendwie auch mutig und sind trotzdem bei der Sache geblieben und haben uns dann nicht aufgegeben, weil du hast ja schon schnell viel Gedanken so, die können ja kommen, ne? Also dieses Männchen hast du ja schon im Kopf sitzen, der dir sagt, ja, das war einfach schlecht im Vorfeld und der ist schuld und die ist schuld und das fehlt und, ne? Aber die habe ich beiseite geschoben, zum Glück auch dank meiner Unterstützung meiner Co-Trainer. Wir sind in ein 3-3-3-System gegangen, haben zwei Doppelwechsel gemacht und haben dann innerhalb von 4 Minuten 3 Tore geschossen. Und dann stand es auf einmal in der 71. Minute 3-2 für uns. Und wir haben es wieder angeschaut, also es war halt völlig verrückt, ne? Und dann waren aber halt noch über 20 Minuten zu spielen. Die Schiedsrichterin hat es an dem Tag echt gut gemeint. Hat damals noch 9 Minuten nachspielen lassen. Also das war noch eine lange, lange halbe Stunde letztlich. Aber wir haben es irgendwie dann, da war irgendwie auch klar, jetzt gewinnen wir es halt, ja. Und jetzt macht es auch gar keinen Sinn mehr, wenn du 3-2 führst, dann nochmal irgendwie ein Gegentor zu kriegen. Und wir waren irgendwie dem 4-2 auch näher als die dem 3-3, aber die hatten schon auch nochmal ein paar Chancen. Also es war nichts für schwache Nerven, aber es war ja mit einer der, es war vielleicht das krasseste Erlebnis, das ich im Fußball hatte. Und gefühlt war auch die Freude nach diesem Abpfiff. Die ist mit nichts zu vergleichen und es war auf keinen Fall so, dass du dich beim Europameistertitel mehr gefreut hast, weil was da passiert ist, das war so, das ist durch nichts zu toppen und immer wenn ich noch Bilder oder Videos sehe, dann kriege ich wieder Gänsehaut und denke mir immer, was war das für ein verrückter Tag und was ist da eigentlich entstanden auch dann zwischen den Spielerinnen und uns und ja, wir haben danach gefeiert mit den Familien, die auch da waren, haben einen coolen Abend noch im Hotel gehabt und haben es echt auch. Wir haben es eigentlich wie einen Weltmeistertitel gefeiert, weil gefühlt war es eigentlich auch. Im
Unfassbar.
Nachhinein, ehrlich gesagt, auch,
Was war so der, also klar, du kriegst dann so nach dem Anspiel direkt das 2-0 und ja nicht mal dem geschuldet, dass du jetzt irgendwie in Unterzahl bist, sondern durch einen Sonntagsschuss und oder durch eine Anspielvariante. Wann würdest du sagen, oder oder vielleicht auch was war der Wendepunkt in dem Spiel? War es das erste Tor? Der Anschlusstreffer?
Nee,
oder?
Der Impuls. Nee, also ganz klar der Impuls, dass wir uns getraut haben, also vor allem, das kam ja mit von meinen Co-Trainern, wir machen im Vorfeld, machen wir immer so Wenn-Dann-Strategien und setzen uns immer zusammen und sagen, gerade für so K.O.-Spiele musst du es machen und wir machen es eigentlich für jedes Länderspiel, dass du sagst, was machst du, wenn du ein Tor brauchst? Was machst du, wenn du einer weniger bist? Was machst du, wenn du ein Tor verhindern musst und das vielleicht irgendwie das Ergebnis über die Zeit bringen musst? Das macht, finde ich, für so wichtige Spiele schon extrem viel Sinn und wenn man ehrlich ist, ist es überschaubar von den Konstellationen, die es gibt. Nichtsdestotrotz muss man sagen, an dem Tag kamen ein paar Sachen zusammen, dafür hatten wir auch keinen Plan. Wir hatten selbst nicht auf dem Zettel, ja. Dann noch mit der Spielerin, mit der Lippe und ja, eine weniger und du brauchst halt drei Tore, ne? Und nicht nur eins, aber wir haben eine coole Entscheidung getroffen und die kam dann vor allem von meinen Co-Trainerinnen auch, dass wir sind ins 3-3-3-System gegangen und haben einen Doppelwechsel parallel gemacht. Mhm. Also wir waren nur noch zu dritt hinten, wir waren zu dritt im Mittelfeld und hatten drei Stürmer und das auf einem Platz, der überdimensional breit war, wo man, da hat man schon richtig viel Mut dafür gebraucht, weil wenn ich der Österreicher gewesen wäre, ich hätte ziemlich schnell wahrscheinlich gesagt, okay, der war in dem 4-3-3, ich hätte ziemlich schnell gesagt, cool, wenn die 3-3-3 machen, dann machen wir mal 4-4-2, weil wir sind immer noch einer mehr, wir machen die Flügel doppelt und breit. Mhm. Und das kriegst du nicht verteidigt. Also das kriegst du mit 16, 17-Jährigen auf so einem Platz in der Altersstufe auf gar keinen Fall verteidigt, wenn du das mutig spielst. Und sie waren ja immer noch auch einer mehr. Haben sie zum Glück nicht gemacht. Sie waren ein bisschen ja von uns überrollt oder hatten waren haben vielleicht auch nicht damit gerechnet, dass wir da so einen Impuls setzen. Und wir haben, ich weiß noch, ich fand das total, ich dachte mir, wie sollen die Spielerinnen das jetzt so schnell kapieren? 3-3-3 haben wir noch nie gespielt. Wir sind mal von dem 4-3-3 ins 4-4-2 oder ins 4-1-4-1 oder so, aber wir waren noch nie zu neun am Platz gestanden, aber wir haben unsere Spielerinnen, wir haben es auf dem Zettel aufgeschrieben, haben es kurz diskutiert draußen, wir drei. Dann hatte ich es auf dem Zettel und habe ein, zwei Spielerinnen reingerufen und dachte, die werden jetzt bestimmt 10 Minuten brauchen, bis sie es verstehen oder mir 3 bis 10 Rückfragen stellen, was das denn jetzt genau bedeutet. Aber die haben mich angeschaut, haben genickt und haben gesagt, jawohl, und sind in ihre Position. Und das wird, diese Blicke, das werde ich nie vergessen, weil ich mir dachte, hey, das gibt's doch gar nicht, wie können die das jetzt so schnell kapieren? Aber da sieht man mal wieder, dass die Spieler auch häufig viel belastbarer sind, als man denkt, ja, und manchmal viel mehr checken als man selber. Sie haben es sofort umgesetzt und fanden es im Nachhinein, haben sie auch gesagt, fanden sie es richtig cool, auch motivational und psychisch, weil sie da gemerkt haben, wir glauben dran, wir haben einen Plan und dann wollen sie es auch umsetzen und wollen uns auch ein Stück weit zeigen, dass das jetzt genau die richtige Entscheidung war, dass sie es cool finden, dass wir so mutig sind und dass sich das auch lohnen wird, weil es war verrückt, wir stellen um und ich glaube, eine Minute später machen wir das erste Tor, was ja, irgendwie Wahnsinn. Auch dann wieder ein Sonntagsschuss war oder auch ein Fehler der Torhüterin, aber irgendwie ja. Dann halt auch kein Zufall. Ne?
Ja, meine Frau hat auf dem Smartphone als Hintergrund den Spruch No Risk, No Story und du hast jetzt ja durch das Risiko natürlich eine extrem geile Story, die du erzählen kannst und ich glaube, die Geschichte, die wirst du, glaube ich, dein Leben nicht vergessen, oder?
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, ja. Wir treffen uns ja regelmäßig immer wieder und es kommt immer wieder immer noch neue Details raus und das ist irgendwie, ja, ist immer wieder eine Story wert und nee, so schnell werden wir das alle nicht vergessen, glaube ich.
Cool, mega. Ja, da kommen dann auch so viele Dinge zusammen, auch so diese Arbeit im mentalen Bereich, die ihr immer macht. Das ist ja auch was da dann, ja, der entscheidende Funke war, so dieser Gedanke, ey, wir glauben dran, ihr schafft das, die Spielerinnen, die nicht sagen, hey, warum stellen wir jetzt auf ein 3-3-3, sondern die sagen, ey, okay, let's go. Also das sind ja so viele Dinge, die dann im Vorfeld ja das Ganze schon begünstigt haben. Deshalb ein unfassbar geiler Erfolg und eine mega Story. Also hat auch Gänsehaut, als du es gerade erzählt hast. Cool.
Ja, cool.
Ja, dann gehen wir in die Final Five,
ich wollte gerade sagen, ja, wir sind schon bei über einer Stunde. Ich glaube, wir könnten noch länger sprechen, aber müssen leider einen Abschluss finden. Genau. Ja, Fritzi, wir haben am Ende immer noch so Final Five, also so 5 kleine Sätze, die du schnell beantworten kannst. Wenn du willst, kannst du dir auch Zeit nehmen für das eine oder andere. Genau. Ich starte das Ganze einfach mal. Fußball ist
für mich ein sehr wichtiger Lebensinhalt.
Mein schönstes Erlebnis im Fußball war.
Ja, ich würde sagen, die Geschichte im
Kopf. Haben wir gerade gehört.
Ja. Die wir gerade so.
Ich bin Fan. Genau, ja, ich bin genau. Fan von.
Von Menschen mit einem positiven Mindset, Begeisterungsfähigkeit und Lebensfreude. Ja, cool.
Mentale Stärke bedeutet für mich.
Die Basis für alles, für ein erfolgreiches Leben, für ein gesundes, glückliches Leben und natürlich auch für eine gute sportliche Karriere.
Fußball wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren?
Weiterhin ein ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens sein, um nicht zu sagen Lebensmittelpunkt, in welcher Form auch immer.
Sehr, sehr cool. Ja, richtig, richtig cool. Also so viele wertvolle Impulse und man hat gespürt, während du gesprochen hast, dass du das auch lebst und viele, viele Erfahrungen gemacht hast, die ja dich weitergebracht haben, aber auch viele Spielerinnen und Spieler. Also ich glaube, sehr, sehr beeindruckend. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Impulse, für die spannenden Stories. Ich glaube, da konnte jeder Fußballer, Fußballerin, jeder Trainer, jede Trainerin sehr, sehr viel mitnehmen. Freue ich mich schon auf das Feedback, auf diese Folge.
Vielen Dank, dass du dabei warst. War richtig cool. Hat richtig Spaß gemacht.
Ja, vielen lieben Dank. Mir hat es auch Spaß gemacht.
Und an alle, die jetzt die Podcast-Folge gehört haben, abonniert gerne den Podcast und gebt uns sehr gerne eine Bewertung oder lasst uns eine Bewertung da. Julius und ich posten ja auch immer auf unserem Instagram-Profil. Darf gerne auch gerepostet werden, weil ich glaube, das, was Julius auch gerade schon gesagt hat, wir wollen natürlich, dass so viele Menschen aus dem Fußball oder auch außerhalb des Fußballs wie möglich auch von den Inhalten profitieren können. Und deswegen teilt gerne die Folge, dass es auch andere Menschen sehen können und hören können. Und ich sage auch an alle, die zugehört haben, vielen Dank. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Alles klar.
Bis bald. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Ciao.
Danke, ciao.